Guten Morgen miteinander. Ich freue mich, dass ich wieder bei euch zu Bern sein darf. Und ich wünsche jetzt euch schon einen recht schönen Sonntag. Ja, fangt schon mal gut an mit einem Gottesdienst. Ist doch schön, oder? In letzter Zeit sind mir gerade die Gedanken, die der Ralf da euch gesagt hat, oft durch den Kopf gegangen. Und ihr habt ja auch in den letzten paar Tagen ein bisschen Unruhe gehabt hier in Bern. Wenn ihr euch erinnert. Und da denkt man schon, wie kann das noch weitergehen? Wo geht das an? Und alles so Sachen, oder? Und es ist interessant, im Psalm 33, Vers 12, da sagt der lebendige Gott Folgendes: Glücklich die Nation, deren Gott der Herr ist. Und unser Fundament war ja bis jetzt immer gewesen, auch als christliche Nation im Namen Gottes des Allmächtigen. Aber leider sind wir von dieser Haltung schon lang weiter weggekommen. Und das Resultat sehen wir heute. Und wir haben wirklich den lebendigen Gott, haben wir ins Grab getragen. Und es ist wirklich erschreckend, was man alles so sieht. Und da fragt man sich schon, ja, wie kann ich da drin leben? Wie kann ich mit dieser Situation umgehen? Und gestern Morgen haben meine Frau und ich noch in der Andacht gelesen, wir haben schon das Andachtsheftchen, Kraft für den Tag, also nicht Licht für den Tag, sondern Kraft für den Tag. Und dort ist am Anfang steht, Abraham glaubte Gott. In letzter Zeit geht mir auf durch den Kopf, was heisst, Henoch wandelte mit Gott und war nicht mehr gesehen. Das ist auch für uns eine grosse Herausforderung, dass wir einfach mit dem Herrn unterwegs sind und plötzlich sind wir beim Herrn Jesus. Ob das heute ist oder morgen, spielt keine Rolle, aber der Zeitpunkt kommt. In Sprüch 29, 18 heißt es, wenn ein Volk ohne Weisung ist, verwildert ein Volk, doch es blüht auf, wenn es Gottes Gesetz befolgt. Und Sprüch 13, 13 heißt es, wer das Wort Gottes verachtet, muss dafür büßen. Wer aber das Gebot fürchtet, dem wird es gelohnt. Und deswegen, was wir heute so sehen in unserer Umgebung, oder der Segen vom biblischen Maßstab, den kennen wir alle. Dort, wo christliche Maßstab gelebt werden, da geht es einem Mensch gut, da wird der Mensch wieder zum Mensch. Dort, wo der Mensch sich nach Gottes Wort richtet, da sieht er sich als Geschöpf Gottes. Und er sieht sich verantwortlich gegenüber seinem Schöpfer. Und er ist verantwortlich, ist in dem, wie er redet, was er tut. Er weiß sich Gott, der höheren Instanz, verantwortlich, auch wenn er vielleicht nicht eine persönliche Beziehung zu Gott hat. Und das bedeutet, wenn man dann ganz praktisch das umsetzt, bedeutet das, ich lebe eine Nächstenliebe. Ich bin barmherzig. Wir haben am Freitagabend einen Hauskreis gehabt und das ist so schön, wenn man so, wir sind 10 Leute gewesen oder 12 Leute sind wir gewesen, wo man kann zusammen sein und einander Mut machen aufgrund vom Wort Gottes. Und ein Christ, der sich verpflichtet fühlt dem Wort Gottes, der ist auch treu. Er ist zuvorkommend. Ich gehe oft mit dem öffentlichen Verkehrsmittel, fast jeden Tag mit dem öffentlichen Verkehrsmittel arbeiten. Und dann stehe ich so am Perron oder am Bahnsteig, sagen wir auf Deutsch. Und dann warten wir dort, dann kommt der Bus. Da gibt es immer solche Leute, die einfach wie eine Kanone kommen, vor euch drücken und den besten Platz wegnehmen, oder? Ja, wo sind wir da angekommen? Ein Christ tut sich beweisen, indem er ein fleissiger Arbeiter ist. Zufrieden mit dem, was da ist. Er muss nicht immer das neueste Handy haben. Das ist vielleicht eure Generation nicht, aber bei der jungen Generation ist es wirklich so, kommt ein neues iPhone raus, das muss einfach auf den Tisch, auch wenn es 1'000er kostet. Und der Christ zahlt pünktlich seine Rechnungen, kommt seinen Verpflichtungen nach. Er ist gegenüber dem Nachbarn freundlich zuvorkommend. Oder wir leben noch in einer Siedlung, wo man miteinander auch redet, grüezi sagt, aber auf der Straße ist es oft so, wir kennen einander nicht mehr. Obwohl wir noch ein kleines Dorf sind, wir sind mittlerweile auch eine Stadt, wir haben 10'000 Einwohner, aber ich tue ganz bewusst den Leuten auf der Straße grundsätzlich, sage ich grüezi, klar, das ist in Bern nicht, aber bei uns in Zambach schon, sage ich guten Morgen miteinander, wenn ich in den Laden hinkomme, guten Morgen miteinander. Das ist einfach etwas Schönes. Ein Christ geht auch verantwortungsvoll mit den Ressourcen um. Nicht ausbeutend, nicht zerstörend, sondern aufbauend, schützend und bewahrend. Oder das sind die Grundsätze, die wir als christliche Nation einmal hatten. Ob es das USA ist, England, Schweiz, Deutschland. Aber leider sind die Grundsätze heute verloren gegangen. Und die Grundsätze sind auch das gewesen, die uns als Schweiz dorthin gebracht haben, wo wir haben können sagen, ja, wir haben ein gutes Bildungssystem. Wir haben eine gute Arbeitsmoral. Wir haben eine gute Zugverbindung, oder? Das Zeug pünktlich abfahren, das ist nicht selbstverständlich. Ein Freund von mir war in der Dominikanischen Republik, ist ein Retour gekommen, der Flug hat 10 Stunden gedauert. Er ist geflogen von der Dominikanischen Republik nach Frankfurt und von Frankfurt hat er den Zug genommen bis nach Zürich. Er ist aber nur bis nach Schaffhausen gekommen. Und die Zeit hat genau gleich lang gebraucht wie der Flug von der Dominikanischen Republik bis nach Frankfurt, nämlich 10 Stunden. Von normalerweise 3,5 Stunden. Und in Schaffhausen haben sie ihn rausgelassen und gesagt, ja, von da geht der Zug nicht mehr weiter, wir müssen selber schauen, wie er heimkommt. Ja, aber das ist eine ehemalige christliche Nation. Wo sind wir hergekommen? Oder wir haben ja ein Sagen, dass wir genaue Zeit haben. Der Ursprung geht auf Hugenotten zurück, die im Jura haben angefangen Uhren zu produzieren. Wir haben ein gutes System von Krankenspitälern, von Krankenkassen und so weiter, wo noch funktioniert, auch wenn es da immer mehr Zweiteilung gibt. Aber das geht auch zurück auf Christen. Oder die Liste lässt sich beliebig erweitern. So, der Kreuz, Christopher Blindenmission, Bethelsche Anstalten und so weiter. Das sind alles Christen gewesen, Menschen gewesen, die das Wort Gottes als Grundlage genommen haben und wunderbar dürfen daraus entstehen. Und da stellt sich immer die Frage dann, von was bin ich heute prägt? Ist es das Wort Gottes? Was prägt dich persönlich? Bin ich noch der christliche Ethik verpflichtet? Haben wir noch klare biblische Wertvorstellungen und Maßstab? Und das kommt auch heute leider, auch selbst die Gemeinde Jesu, kommt das immer mehr unter die Räder. Viele tragen noch das Kreuz um den Hals oder so ein Armbändchen, wo drauf steht, wo Jesus du, also das würde Jesus machen. Wir singen vielleicht im Kirchenchor, macht Jugendarbeit, aber man lässt sich leider nicht mehr vom Wort Gottes prägen, sondern vom Mainstream, von dem, was Menschen denken. Und was Menschen denken in der Gemeinde, was die Menschen denken in der christlichen Kirche. Wie steht es mit der Wahrheit? Ich habe hier und da in der Seelsorge auch mit Menschen zu tun, die kommen mit mir und sagen, ja, weißt du, aus Alters- und Rentengründen tun wir jetzt zusammenziehen. Beide sind verwitwet, kommen eine schöne Witwerrente über. Und jetzt aus diesen Gründen, weil wir sonst auf die Witwerrente müssen verzichten, weniger Geld bekommen, tun wir nicht mehr heiraten, sondern wir ziehen zusammen. Christen. Und ich habe dann nur gefragt, ja, was machst denn du, wenn jetzt da Junge kommen, die 16, 17, 18 sind und sagen, ja du, wir haben einander lieb und so und aus Kostengründen ziehen wir jetzt halt zusammen, oder? Leben in wilder Ehe. Und wenn du pensioniert bist, verwitwet bist, darfst du es dann und wenn du sagst, die Jugendgruppe, darfst du es nicht. Wo ist der christliche Maßstab? Und man kann sagen, ja, das machen viele. Man kann sagen, die Zeit hat sich geändert. Es ist Privatsache, wie gesagt. Liebe steht doch über allem. Aber wenn wir uns Christen nennen, was tun wir mit dem implizieren oder zum Ausdruck bringen? Wenn ich mich Christ nenne, sage ich dann nicht, dass Christus mein Maßstab ist? Dass ich Christus nachfolge? Wir tragen sogar, wenn wir uns Christen nennen, tragen wir den Namen Christus in dem, was wir ausdrücken. Und wenn ich wirklich Christ bin, dann bin ich Christus verpflichtet, und zwar sein Wort. Er hat sein Wort uns gegeben. Wir sind Botschafter an Christi Stadt. Die Bibel sagt uns, dass wir das auserwählte Geschlecht sind. ein königliches Priestertum, eine heilige Nation, ein Volk zum Besitztum. Und unsere Aufgabe ist, nicht irgendetwas zu vermitteln, nicht Moral zu predigen, sondern wir sollen Jesus Christus predigen. Und zwar durch uns das, was wir sagen, durch das, was wir mitteilen, durch das, wie wir leben. Und interessant ist, in Epheser 1,4 heißt Folgendes: Damit wir heilig und tadellos sollen vor ihm sein in Liebe. Das ist der Maßstab von uns Christen, ist nicht das, was gemeint sagt, was ein Ältester sagt oder ein Prediger sagt, auch nicht, was der Mainstream sagt, sondern das, was das Wort Gottes, was Christus uns sagt. Und deswegen, wir sollen heilig und tadellos sein. Und jetzt kommt eben das grosse Dilemma. Am Anfang habe ich euch angefragt und habe ganz kurz gesagt, dass wir in unserer Zeit, es ist nicht einfach in der, wo wir leben. Der Habakuk, das haben wir nicht miteinander abgesprochen, der Habakuk hat in einer Zeit gelebt, wo alles andere als einfach war. Eben, wenn ich an den Bordsteig oder wie heisst es, Perro heisst es auf Deutsch, glaube ich, oder? Ja. Wenn ich dort stand und einfach einen Führer drückt, am liebsten hätte er mir ein paar Tore gehauen. Ja, und wenn ich nicht bekehrt wäre, ich weiss, früher hätte ich ihm voll eine gegeben, oder? Aber heute muss ich sagen, halt, Samuel, ich gehöre nicht mehr mir, ich gehöre mit anderen. Klar, und ich bin auch älter, bin nicht mehr so wie früher. Früher hätte man keiner etwas machen können, oder? Aber heute ist es ein bisschen anders. Auf alle Fälle, wir leben in dieser Zeit. Oder wenn ich auf der Straße unterwegs bin, gehe spazieren mit meiner Frau, ja, von diesem Balkon schmeckt es so süß. Kennen Sie den Duft, oder? Und von diesem Balkon, wenn man durch die Laube zu Bern geht, ist es ähnlich. Noch nie geschmeckt?
Ja.
Ja? Solange man es nur schmeckt, geht es ja noch. Und eben da ist immer die grosse Frage dann, ja, wie kann ich in dieser Zeit leben? Wie kann ich, das geht mir durch den Kopf, wenn ich gestern gelesen habe, Abraham glaubte Gott. Oder Henoch wandelte mit Gott und war nicht mehr gesehen. Und die haben eine ähnliche Zeit gehabt, oder? Wenn ihr die Zeit vom Henoch anschaut, das war eine Zeit gewesen, können wir nachlesen, es ist, glaube ich, 1. Mose 9, 6, 9, um den Dreh herum, wo er gelebt hat. Und es war eine schreckliche Zeit gewesen. Wie hat er können leben? Oder wir Christen, wir sind keine Übermenschen, wir sind ganz normal. Oder? Ich reg mich auf, wenn der Führer drückt. Weil am liebsten eben. Wir Christen, wir haben Fehler. Und wir machen Fehler. Wir Christen haben Begrenzungen und kommen an unsere einfach körperliche, physische Leistungsfähigkeit. Unsere Nerven sind nicht mehr so. Oder? Früher habe ich für 1000 Leute gekocht. Im Altersheim, wir hatten Osterkonferenzen. Ja, das ist mir kein Problem. Am Abend bin ich ins Bett, am Morgen aufgestanden, die ganze Nacht. Dann haben wir da ein Firmenessen gehabt. Also im Missionswerk liegt das schon 2 Jahre zurück. Hat der Jonathan gefragt, du Samuel, kannst du für uns ein Firmenessen machen, 70 Leute und so. Ja, ich bin die halbe Nacht wach gelegen. Es ist einfach interessant, wir werden älter, wir werden schwächer, wir können nicht mehr so, wie wir es gerne wollen. Und dann leben wir in dieser Welt, wo die Herausforderungen immer grösser werden und so weiter. Wie gehen wir mit dem um? Wie können wir leben? Ich möchte euch ein paar Punkte mitgeben, und zwar aus dem Epheserbrief. Vielleicht ganz praktisch angewendet auf unsere Zeit, ganz praktisch angewendet auf unseren Alltag. Und das ist für mich auch etwas, nach diesen Prinzipien darf ich in der heutigen Zeit leben und überleben, ähnlich wie Henoch. Er wandelte mit Gott und war nicht mehr gesehen. Oder Abraham glaubte Gott und das wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. Und genau das Gleiche dürfen auch wir machen. In aller Schwachheit, in aller Begrenzung, in allem Versagen. Du hast es schon schön gebetet. Wir fallen, aber wir dürfen nicht aufstehen. Wir dürfen immer wieder zurückkommen zum Herrn Jesus. Und deswegen wollen wir miteinander aufschlagen, Epheser 6. Da kennen wir eben die Waffenrüstung Gottes. Und wie kann man mit dem in unserer Zeit, wie können wir mit dem überleben? Epheser 6, Abvers 14. Da heißt es, so stehen und fest, eure Lenden umgürtet. Oder Da steht, so stehen und fest. Das heisst, ich darf feststehen, wenn ich Folgendes mache. Eure Lenden umgürtet mit Wahrheit. Angetan mit dem Brustpanzer der Gerechtigkeit. Die Füße gestiefelt mit der Bereitschaft zum Zeugnis für das Evangelium des Friedens. Vor allem aber ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr alle feurigen Pfeile des Bösewichts auslöschen könnt. Und nehmt auch den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, welches das Wort Gottes ist, indem ihr zu jeder Zeit betet mit allem Gebet und Flehen im Geist. Oder wo das der Apostel Paulus geschrieben hat, der Epheserbrief, dann ist Ephesus in der damaligen Zeit das Zentrum gewesen von einem grossen Handel. Also auf Handelsstraßen sind dort durchgegangen und dort, wo Handelsstraßen sind durchgegangen, hat es immer sehr viel was gehabt. Auch Sünde. Fremde Kulturen sind gekommen, oder? Heute, wo wir da durch den Hauptbahnhof durchgelaufen sind, da zu Bern, ja, Berndeutsch habe ich keine gehört. Noch ein bisschen Zürichdeutsch zwischendurch, ja. Aber so ist ganz häufig Sprache. Menschen mit Koffer, Rucksack sind im Rennen. Das ist einfach ein Gewirr von Kulturen, Sprache, Einfluss und so weiter. Genau gleich und ähnlich in Ephesus. In Ephesus hat es aber auch sehr viel auch Sünde gegeben, weil der Tempel von der Diana ist dort gewesen, Artemis, und ist der Gott von der Liebe auch, oder? Wenn ihr mal das Bild von der Diana, die Göttin der Epheser, anschaut, das ist eine unmoralische Persönlichkeit gewesen, eine Frau mit ganz häufigen Brüsten. Und dort, wo der Gottesdienst ist gefeiert wurde, oder besser gesagt, der Götzendienst ist gefeiert wurde, ist immer auch mit Tempelprostitution zugegangen. Also ganz tragisch. Und der Apostel Paulus schreibt also der Epheser in einer ähnlichen Situation, wo wir drinnen leben. Sie können feststehen, ihr Epheser, ihr Gläubigen im Bern, im Saal Anker. Ihr könnt feststehen, wenn ihr eben Folgendes macht. Und das wollen wir jetzt miteinander anschauen. Nämlich als erstes, wir dürfen ganz in der Wahrheit leben. Dass wir wirklich ehrlich sind. Ehrlich bis auf den Grund. Oder? Der Pilatus hat jemand die Frage gestellt, wo es um den Herrn Jesus ist gegangen, ja, was ist denn Wahrheit? Oder ihm ist eigentlich nicht darum gegangen, um die Wahrheit zu tief zu erfassen, sondern hat eine rhetorische Frage gestellt, um sich damit irgendwie reinzuwaschen. Er hat ihn nachher dann auch seine Hände gewaschen. Was ist Wahrheit? Oder Wahrheit ist immer ganz verschieden. Wenn man die Welt ein bisschen fragt, was Wahrheit ist, dann sagen sie in der Philosophie, ja, Wahrheit ist immer ein Standpunkt von einer Sichtweise. Oder wenn man Münzen anschaut, wenn ich euch jetzt eine Münze zeigen würde, ja, vielleicht zeige ich mal, hat jemand einen Pfeil lieber? Also kommt schon wieder zurück. Über. Ja, wunderbar, schon ein Pfeil lieber im Sack. Also wenn es ein Silbriger wäre, würde ich ihn abkaufen. Oder nur mal einen Standpunkt, jetzt mal zeigen, was Wahrheit sein kann. Was ist das denn da? Das ist ein Fünfliber. Das ist ein Kreis, ein Rundummel. Das Streichen, was ist jetzt? Eine Scheibe. Je nach Betrachtungsweise, oder? Was ist Wahrheit? Genau das Gleiche hat auch eben der Pilatus gefragt. Was ist Wahrheit? Je nach Betrachtungsweise und Standpunkt ist für einen Weltmensch die Wahrheit ganz verschieden. Und heute ist es ja so, wenn ich sage, Jesus ist die Wahrheit, dann ja, für dich stimmt die Wahrheit, aber ich habe eine andere. In dieser Welt leben wir. Und deswegen, Wahrheit ist für die grösste Mehrheit ist etwas Subjektives. Interessant ist, ich habe ganz am Anfang, wenn ich ganz kurz erwähnt, wie unsere Gründerväter wie sie einen Maßstab hatten, der absolut war. Ein absoluter Maßstab. Und sie haben gesagt, Gott ist Wahrheit. Gott ist der Ursprung von aller Wahrheit. Und sie haben auch gesagt, man kann aufgrund vom Nachdenken über die Schöpfung, über das Wort Gottes, kann man den Gott kennenlernen. Sie haben in Gott und seinem Wort haben sie den Ursprung von aller Wahrheit gesehen. Leider ist dann die Zeit abgelöst worden durch die Aufklärung. Und dort hat der Mensch sich zum Maßstab aller Dinge gemacht. Er hat gesagt, wir Menschen haben die Wahrheit in uns und das, was wir als richtig anschauen, ist die Wahrheit. Das ist eben subjektiv. Entweder rund, ein Fäufli oder eine Scheibe. Oder ein Sandwich. 5 Stutz kostet ein Sandwich. Ja, ist immer relativ. Aber wenn ich das Wort Gottes nehme, und wir nennen uns ja Christen, wir nennen uns Christen, und dann soll das Wort Gottes uns der Maßstab sein. Und dann gehe ich und frage, ja, das Wort Gottes, was ist denn Wahrheit? Und interessant, stellen wir mal auf, 5. Mose 32. 5. Mose 32. Dort lernen wir die Wahrheit kennen. Dort heißt es nämlich, er ist der Fels, nicht ein Fels, sondern der Fels. Vollkommen ist sein Tun. Alle seine Wege sind gerecht. Er ist der Gott der Treue, ohne Falsch, gerecht und wahr, wahrhaftig. Das heißt, Gott selber ist Wahrheit in Person. Und der Herr Jesus, er sagt, ich bin die Wahrheit. Der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und deswegen, wenn jetzt der Apostel Paulus kommt und sagt, zu den Epheser, wo in einer schwierigen Situation, ähnlich wie uns geklappt haben, wenn du wirklich willst, fest stehen bleiben, wie ein Henoch, wie ein Abraham, dann sollst du auf der Wahrheit gründet sie, nämlich auf dem Wort Gottes. Deine Wahrheit soll Jesus sein. Oder ein römischer Soldat hatte so eine Rüstung gehabt, auch ein Kleid drunter, und das hat er alles zusammengezogen mit einem Gurt. Und genauso soll die Wahrheit, wie ein Gurt, unser ganzes Leben prägen, bestimmen und beeinflussen, und zwar die Wahrheit vom Wort Gottes. Ganz praktisch in unserem Alltag dürfte es so aussehen, dass ich alles, was ich sage, einfach völlig, völlig wahr ist. Und ich lese noch einmal ganz kurz Epheser ganz am Anfang, wo der Apostel Paulus sagt folgendes: So steht nun fest, umgürtet eure Lenden mit Wahrheit. Das ist das Erste. Ich stehe bei der Wahrheit, ich bleibe bei der Wahrheit und mein Leben ist völlig, völlig wahr. Ich muss auch nichts heucheln. Ich muss nichts verstellen. Ich bin, wie ich bin. Und ich tue nicht am Sonntag anders reden als am Wächtig. Ich tue mich nicht anders verhalten, wenn ich unter Gläubigen bin und unter Ungläubigen. Ich bin nicht ein Säufer mit einem Säufer und wenn ich zu Kirche gehe, habe ich das frömmste und schönste Lächeln. Geht nicht. Entweder bin ich wahr oder eben nicht. Ich bin im Wort Gottes, der Wahrheit, verpflichtet. Dann kommt das Nächste, sagt Apostel Paulus, und trage den Brustpanzer der Gerechtigkeit. Ja, was ist das, der Brustpanzer der Gerechtigkeit? Dazu eine kleine Geschichte. Der Robert Ley, er war Leiter von der deutschen Arbeiterfront gewesen, und einer von den führenden Politikern während dem Nationalsozialismus. Und der Mann hat viel Dreck am Stecken gehabt. Und er hat über Christen hat er immer wieder gespottet, hat sie ausgelacht. Er hat gesagt, die ihr mit eurer Gerechtigkeit, ihr mit dem Lamm Gottes. Er hat gesagt, ich brauche kein Lamm Gottes. Ich brauche nicht einen von dem, der vor den Knien umeinander rutscht. Und wo ich um Gnade muss anwinseln, so einen brauche ich nicht. Er hat gesagt, das können Christen machen. Und Christen sind so und so ein feiges, unmännliches Volk. Er hat gesagt, ich stehe vor meinem Herrgott. Und wenn ich mal etwas Verkehrtes gemacht habe, dann würde ich das schon selber ausfressen vor meinem Herrgott. Aber ich brauche kein Lamm Gottes, das mich kleidet in seiner Gerechtigkeit. Hat der Mann gesagt, der Robert Ley. Er ist dann gefangen genommen worden, wo der Krieg fertig war. Er ist in Nürnberg, ist er vor Gericht gestellt worden. Aber man hat ihn nicht können verurteilen, weil er hat sich selber erhängt in seiner Zelle. Und der Mann sagt, ich brauche keine Gerechtigkeit, ich will schon mal gerade stehen von meinem Herrgott. Aber was darum gegangen ist, auf dieser Erde um Gerechtigkeit, hat er sich aus der Schlinge gezogen, besser gesagt, hat die Schlinge genommen. Und jetzt steht er von seinem Herrgott. Aber mit welchen Folgen? Und deswegen, wir Christen, und das macht mich so froh, ich bin so froh, wenn wir beten dürfen, Herr Jesus, ich darf mich kleiden in deine Gerechtigkeit. Weil mein Kleid, eben, ich habe ja gesagt, wenn einer früher einen Führer gedruckt hat, der hat nicht Führer gedruckt, ist früher zurückgeflogen. Ja, es ist wirklich so. Weil Herr Jesus verändert und umgestaltet. Und jetzt darf ich mich kleiden in seine Gerechtigkeit. Und ich bin nicht perfekt. Ich habe immer noch, ich bin immer der alte Samuel, der kann auch keinem gut schwimmen. Aber ich darf mich kleiden in Jesu Gerechtigkeit. Jesus hat Gerechtigkeit für mich erworben, für mich das Samuel. Ich kann das gar nicht verstehen. Ich kann es nicht begreifen, aber es ist eine Tatsache. Er hat mich, Samuel, gekleidet in seine Gerechtigkeit. Und das ist etwas, wo mich wird kleiden, nicht nur jetzt, sondern in der Ewigkeit. Wie kann ich mal vor Gott bestehen? Ich habe noch viel Schlimmes gemacht als die Leute. Aber ich darf vor Gott bestehen, weil er mich kleidet in seine Gerechtigkeit. Und deswegen, wenn wir mal Römer Kapitel 8 aufschlägt, dann fängt es an und es ist der ganze Jubelruf von dem Apostel Paulus, wenn er sagt, so gibt es nun keine Verdammnis mehr für die, welche in Jesus Christus sind. Keine. Nicht mal für den Samuel. Für keinen. Und dann geht es weiter. Wer will die Auserwählten Gottes beschuldigen oder anklagen? Gott ist doch hier, der uns gerecht macht. Das ist das Kleid für die Gerechtigkeit. Und ich das darf mich jeden Tag einpacken. Jeden Tag darf ich kommen, Jesus. Und in dem stehe ich. Es ist nicht meine Gerechtigkeit. Es ist nicht meine Anstrengung. Es ist nicht mein Bemühen. Es ist, Herr Jesus, das, was du gemacht hast am Kreuz von Golgatha. Und wisst ihr, in das Kleid von Gottes Gerechtigkeit, da passt jeder nie. Da brauchen wir nicht Größe 36 bis 42. Nein, ist ein Winkelschub. Ihr Frauen versteht es, oder? Ja, sieh, ich fühle mich so etwas Schönes. Einfach, ich werde eingepackt in Gottes Gerechtigkeit. Und deswegen heisst doch im Lied, Jesu Blut und Gerechtigkeit, das ist mein Schmuck und Ehrenkleid. Mit dem werde ich vor Gott bestehen, wenn er zum Himmel reingeht. Das macht mich so froh. Ich muss gar nichts bringen. Ich darf einfach kommen und ich darf mich als Kreuz vom Herrn Jesus festheben. Als in der Gerechtigkeit. Und wenn wir das tun, dann sind wir standhaft und dürfen bleiben stehen. Weiter geht's. Heißt nämlich dort, nämlich wir sollen was tragen? Gestiefelt an den Füßen zur Bereitschaft für das Evangelium. Wer von euch war im Militär? Einige. Ich war nicht so damals. Aber habt ihr jemals einen Marsch gemacht? Habt ihr auch einen gemacht, oder? 100 Kilometer auch. Nicht ganz. Aber wir sind immer unterwegs mit Schuhen, oder? Ja, könnt ihr euch vorstellen, Soldat, barfuß, fange gerade an zu lachen. Und genauso ist das gemeint da, gestiefelt zur Bereitschaft des Evangeliums. Gestiefelt an den Füßen. Das heisst, das Normalste von der Welt ist doch, dass Menschen merken, dass ich Christ bin. Oder es gibt nicht jeder, der reden kann, nicht jeder kann predigen. Nicht jeder. Ich habe mich gefreut, sind zwei Damen vorgekommen, hinten durch, mit einem Sack. Stimmt. Was haben die denn? Traktat haben die geholt. Ich finde das etwas Lässiges. So schön. Ich kann das auch nicht so gut Traktat geben. Aber wisst ihr, es ist ja einfach schön, wenn ins Gespräch kommt, da kann man noch anfangen, ja, weißt du, ich glaube an Herrn Jesus. Gestiefel an den Füßen zur Bereitschaft für das Evangelium weiterzugehen. Das ist das Grundlegendste, Schönste, das Herrlichste. Nicht verkrampft. Wir haben die beste Botschaft. Die Bibel sagt, wir sind Botschafter an Christi Stadt, 2. Korinther 5, 20. Man darf sagen, ich muss nicht mehr den Sünden dienen. Ich habe Vergebung, ich habe eine Ewigkeit, ich weiß, wo ich hingehe. Und Ja, wie geht denn das ganz praktisch? Fang doch an, einen evangelistischen Lebensstil zu pflegen. Lad deinen Nachbarn auf ein Bier, wenn du ein Bier trinkst, oder ein Glas Wein. Oder, ich weiss noch gut, dann laden wir Leute zu uns ein und ich tue immer vor einem Essen beten, ob sie gläubig sind oder nicht, spielt mir keine Rolle. Und selbst wenn ich eingeladen bin hier und da in ein ungläubiges Haus, frage ich immer den Gastgeber oder die Gastgeberin, du, darf ich vor einem Essen noch beten? Bei mir daheim mache ich das immer. Die schauen mich aber gross an, ja, darfst. Ja, ich finde es etwas so Schönes. Und wisst ihr, Christi ist etwas Fröhliches. Christi ist etwas Lebendiges. Wenn wir Weihnachten alleine sind, bitte ladet Leute ein. Auch jemand, der alleine ist. Dann macht er heute etwas Salat und ein Wienerli. Ja, oder einen Hackbraten. Können Sie ja zusammen machen miteinander. Ist doch kein Problem. Und dann lesen Sie die Weihnachtsgeschichte. Oder wir können auch zu vierten sein, dann machen wir ein Raclette oder ein Fondue. Und vor allem, lebe eine echte, lebendige Beziehung zu Jesus Christus. Indem du wirklich mit dem Herrn Jesus unterwegs bist. Oder ich werde oft fragen, muss ich jeden Tag 3 Kapitel in der Bibel lesen? Nein, aber du darfst. Aber manchmal bist du müde und magst nicht, dann lese ich halt nur einen Vers. Oder nur die Überschrift vom Andachtsbuch, ist mir ja gleich. Aber dann denkst du den ganzen Tag über das nach und bettest. Oder gestern Morgen, ich hatte ziemlich viel los, musste die Garage rauswaschen, ich bin ein Hauswart dort, wo wir wohnen, Garage rauswaschen und Lauben und so. Da sind wir einige Stunden unterwegs. Das ist eine grosse Garage, 24 Auto. Auf alle Fälle, da haben wir einfach miteinander das Andachtsbuch gelesen, meine Frau und ich. Und dort stand eben, Abraham glaubte Gott, er hat gesagt, fantastisch, das lange mit mir. Dann bin ich in den Tag rein und hat den ganzen Tag über das nachgedacht. Und selbst heute im Zug habe ich nochmal über das nachgedacht. Zwischendurch haben wir noch ein bisschen geschwätzt, gell? Ja, ist einfach, ich finde das so etwas Schönes. Und deswegen lebe eine lebendige Beziehung mit Jesus Christus. Dann geht der Apostel Paulus weiter und sagt, und über alles ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr alle feurigen Pfeile des Bösewichts auslöschen könnt. Was ist das Schild vom Glauben? Oder? Der Paulus sagt, ein Schild und Glaube sind zwei verschiedene Sachen. Und wisst ihr, wenn ihr den Hebräerbrief leset, Hebräer Kapitel 11, dann sagt mir, was Glaube eigentlich ist. Glaube ist ein Lebensstil. Oder? Der Schild vom Glauben ist für mich ein bisschen etwas Abstraktes, weil ich bin nicht mehr mit dem Schild unterwegs. Ich kenne die römischen Soldaten nur noch so Comics, oder? Asterix und Obelix, kennen die vielleicht auch? Ja, kennen die? Ich liebe die auf alle Fälle. Nein, so die grossen, grossen Schilder, die sie haben, nur wenn der Obelix kommt, nützt es nichts. Ja. Ihr lest es auch, Rudi. Ja, ja. Aber der Schild vom Glauben, was ist das? Ist ein Lebensstil. Es ist ein Lebensstil, wo ich lebe mit dem Herrn Jesus, wenn ich die Glaubenshelden in Rom, in Hebräer 11 lesen, das sind keine vollkommenen Menschen gewesen. Es sind Menschen gewesen wie du und ich. Menschen, die versagt haben. Menschen, die wieder aufgestanden sind. Menschen, die weitergegangen sind. Die einfach dran geblieben sind. Und Glauben bedeutet nichts anderes, als ich nehme das für wahr, heisst Hebräer 11. Ja, lassen wir mal wieder an, schauen wir mal auf, Hebräer 11. Ist ein Überzeugtsein von dem, was man nicht sieht. Ich muss noch schauen da. Hebräer 11, Vers 1. Und wenn ihr da ein bisschen modernere Übersetzung habt, zum Beispiel eine neue evangelistische Übersetzung und eine neue Genfer Übersetzung, da heißt, der Glaube aber ist eine Wirklichkeit dessen, was man hofft. Ein Überzeugtsein von Dingen, die man nicht sieht. Hat jetzt jemand eine neue evangelistische Übersetzung da? Niemand? Niemand. Und du musst halt nachschlagen. Ehre, tu mal nachschlagen. Jetzt ist Handy erlaubt. Hebräer 11, Abvers 1. Einfach mal nach Neu Evangelistisch übersetzen. Lies mal das mal vor.
Was ist denn der Glaube? Er ist ein Rechnen mit der Erfüllung dessen, worauf man hofft. Ein Überzeugtsein von der Wirklichkeit unsichtbarer Dinge. Weil unsere Vorfahren diesen Glauben hatten, stellt Gott ihnen in der Schrift ein gutes Zeugnis an.
Genau. Sie haben einfach festgegeben. So wie Kraken festgeben oder so wie Kletten festgeben, einfach festgeben, auch wenn man es nicht gesehen hat. Auch wenn man nichts gespürt hat. Oder es ist oft so, wir leben in einer Welt, wo muss man alles spüren. Aber der Gemeinde, ich muss alles spüren. Wissen Sie, ich spüre manchmal Kogen wenig. Ja, wirklich. Von dem her bin ich ein armer, sag ich zum Beispiel blöd, ein armer Kaib. Aber ich hebe mich ein fest, Herr Jesus. Am Wort Gottes. Hey Jesus, du hast gesagt, da steht es. Du hast gesagt, dass du mich nie wirst verlassen. Du hast gesagt, dass du mich von allen Seiten umgibst. Du hast gesagt, dass du mich durchdrehst und bis ans Ziel bringst. Und das ist Glaube. Und wenn ich mich hinter dem verbirge, du hast gesagt, Herr Jesus, in deinem Wort, und an dem verhebe ich mich fest. Und der Glaube geht dann staunend durch die Welt. Oder? Ich gehe morgen um 6:30 aus dem Haus. Jetzt liegt Nebel. Ach, das ist doch etwas Schönes. Die ganze Haut kräuselt. Da kann man doch staunen. Noch vor 2 Monaten bin ich morgen um 6:30 aus dem Haus, ist die Sonne gerade durchgekommen. Dann habe ich gestaunen über die Sonne. Ich kann staunen über die Schöpfung. Ich kann staunen, wenn ich das Wort Gottes lese. Und ich lese zum Beispiel Philipper 2. Welcher aber wohl in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, sondern er enttäuschte sich selbst und denke ich über Jesus nach, dann staune ich über ihn und ich verberge mich hinter dem Staunen, weil ich festhebe an dem, dass Gottes Wort sich erfüllt und wahr ist. Glaube rechnet mit der Zusage. Glaube rechnet mit dem, dass Jesus wiederkommt. Und Glaube rechnet mit dem, dass vielleicht der Herr Jesus heute kommt. Vielleicht sehe ich meine Frau auf der Erde nicht mehr, aber schon im Himmel. Ja, das ist doch mega lässig. Da sind wir endlich daheim. Aber Glaube rechnet auch mit Widerstand. Glaube weiss, wenn ich mit Jesus unterwegs bin, es wird nicht einfach. Es ist nicht ein Kinderspiel. Es ist ein Kämpfen, ein Ringen. Und wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut. Wir kämpfen wirklich mit unsicherer Macht. Aber wir dürfen festhalten, dann kommen wir zum Helm des Heils. Oder der Helm des Heils, ein Helm nimmt man über den Kopf und nicht über die Füße. Nicht die Schuhe. Und ein Helm nimmt man über den Kopf, weil der Kopf ist die Zentralstelle, die Schaltstelle. Da läuft alles zusammen. Der Kopf steuert meine Organe. Da werden Befehle erteilt. Entscheidungen getroffen. Und deswegen, wir als Christen, wir nehmen ganz bewusst, wir wissen das, dass wir in einer Welt leben, die sündig ist, die von Gott nichts wissen will. Und dann tue ich ganz bewusst mein Denken anpassen, nicht so, wie ich früher gedacht habe, sondern am Wort Gottes. Ich tue mich verändern durch die Erneuerung meines Denkens. Und das Denken ist prägt einzig und allein vom Wort Gottes. Mehr und mehr. Und deswegen heißt es auch in Römer 12, Vers 2, und ändert euch durch die Erneuerung eures Denkens. Mein Denken darf dem Wort Gottes entsprechen sein. Und wenn irgendetwas ist, und ich habe da mal ein Beispiel gebracht, wo zwei ältere Herrschaften, weil sie pensioniert sind, beide verwitwet, fragen mir, ja, jetzt ziehen wir zusammen, wir können durch das, können wir ein bisschen mehr Renten über, aber wir gehen nicht aufs Standesamt. Und ich sage, ja, was sagt das Wort Gottes? Eben, gar nicht. Dann machst du halt einmal im Jahr weniger Ferien. Und im Migros gibt es immer 50% zwischendurch. Ja, ich lache, aber ich weiss noch gut, bei uns im Migros, es war der Coop. Ich gehe oft, damals, wo die Kinder die heim sind, ein bisschen wenig Geld rum. Ja, dann habe ich immer 50% gekauft, oder? Das war aber gesetzt. Da hat mal ein Verkäufer mir gesagt, ja, kannst du auch mal etwas Normales kaufen? Nein, ich habe dann auch gesagt, sie sind doch froh, dass ich es überhaupt noch kaufe. Oder? Ja, aber was wollte ich mit dem sagen? Dann tun wir sich doch anfangen, nach der Decke strecken. Aber ich tue nicht gegen das Wort Gottes handeln. Und das ist eben damit gemeint, ich passe mich nicht der Welt an, sondern ich passe mich dem Wort Gottes an. Und ich mache das, was das Wort Gottes sagt. Wir dürfen lernen, anders zu denken, anders zu handeln. Und jetzt kommen wir zum 5., zum Schwert des Geistes, das Wort Gottes. das Wort Gottes darf einfach den Stellenwert haben und überkommen in unserem Leben, was ihm zusteht. Dass ich wirklich mich ernähre mit dem Wort Gottes, dass ich staune über das Wort Gottes, dass ich mich auch zurechtbringen lasse über das Wort Gottes. Oder im Hauskreis, in dem letzten Freitagabend, es ist einfach schön, da wird Austausch, wir nehmen jetzt gerade den Galaterbrief durch, jetzt sind wir im Kapitel 6, und ich bereite mich vor, aber es sind 12 Leute, die sich auch vorbereiten, die sich auch Gedanken machen, in dem Austausch, miteinander reden, das Wort Gottes sagt so, das Wort Gottes sagt so, und so, einfach, und so darf ich das mit ihnen in meinen Alltag, darüber nachdenken, staunen, und das Wort Gottes darf am Anfang mein Leben bestimmen. Mein Denken, mein Tun. Richtschnur sein. Und wisst ihr, wir dürfen auch den Mut haben, einfach zum Wort Gottes zu stehen. Ich weiss, auch in der Gemeinde Jesus ist es heute leider oft so, ja, du mit dem Wort Gottes. Ja, immer das Wort Gottes. Ja, ich habe nichts anderes. Das Wort Gottes ist doch das, was das ganze Weltall hat gemacht. Er sprach und er stand da. Das Wort Gottes ist das, was alles zusammenhebt. Lass uns mal Hebräer Kapitel 3, Vers 1, glaube ich. Mal schauen. 3, Vers 1. Oder 1, Vers 3. Ich bin nicht ganz sicher. Nein, es ist 1, Vers 3. Heißt da, der alle Dinge trägt mit seinem kräftigen Wort. Hebräer 1, Vers 3. Das heißt, das Wort Gottes trägt alles. Das Wort Gottes ist das, wo hebt, wo schöpft und wo schafft. Und das Wort Gottes ist auch eine Person, nämlich Jesus. Und jetzt kommen wir Christen und sagen, ja, du mit dem Wort Gottes. Das ist doch eine Tragik. Wo sind wir angekommen? Und deswegen, Henoch wandelte mit Gott und er war nicht mehr gesehen. Er hat sich einfach festgehalten an dem, was er hatte, am Wort Gottes. Weil alles andere geht. Der geht, der geht, der geht, aber was bleibt, ist das Wort. Und deswegen, wir dürfen uns festheben, ganz bewusst am Wort Gottes. Und jetzt kommen wir noch zum Letzten, nämlich, wir dürfen die ganze Zeit beten. Wir dürfen beten, wir dürfen mit dem Jesus verbunden sein. Und bitte, macht aus eurer stillen Zeit keinen Krampf. Bitte macht das nicht. Sondern, wenn ihr morgen aufsteht und es gibt so Nachteulen, kennt ihr den Ausdruck? Und solche, die einfach am Morgen schon früh unterwegs sind. Gibt's? Und wenn jetzt halt Nachteulen sind, ja, dann machen halt am Abend stille Zeit. Aber dann staunen über Gottes Wort. Und wenn ihr morgen früh unterwegs sind, dann nehmt ihr Kaffee raus und dann hockt ihr ab, nehmt einen gemütlichen Sessel. Und fangen an zu staunen und dann fangen an zu beten, fangen an und sagen, hey Jesus, ich danke dir einfach für deine Erlösung. Ich danke, dass ich dein Eigentum sein darf. Ich danke, dass du mich erlöst hast, dass du mich gekleidet hast in Kleider der Gerechtigkeit, dass ich dir nichts muss bringen, dass ich darf kommen, wie ich bin. Staunen über ihn. Machen aus allem. Machen das Gebet. Und dann heißt es nämlich in Epheser 6, 18, hört nie auf zu bitten und zu beten. Ja, hör nie auf, wie geht das? Oder wenn man im Garten am Grübeln ist? Am Umstechen? Ja, da kann man doch einfach nur staunen und sagen, hey Jesus, danke, dass ich noch Kraft habe zum Umstechen. Danke, Jesus, dass der Salat so gewachsen ist. Und so weiter und so fort. Dann mach doch aus allem ein Gebet. Und ich darf beten beim Aufstehen, ich darf beten, wenn ich Zähne putze, ich darf beten, wenn ich durch den Tag gehe, ich darf beten, wenn ich im Zug hocke, ich darf beten, und zwar für alle meine Anliegen. Und ich darf ihn gross machen, ich darf für meine Kinder, Enkelkinder, ich darf für meine Gemeinde beten, für die Ältesten. Ich darf ihm alles, alles sagen. Und wisst ihr, jetzt Nacht, ich bin in einem Alter, wenn ich jetzt Nacht nicht mehr so gut schlafe. Also meine Frau schläft noch schlechter als ich. Aber sie liest die halbe Nacht. Mit einem kleinen Lämpchen nebenzu, ein Buch nach dem anderen und so. Ich sehe sie an mich. Ja, ist wirklich so. Ich selber bin an mich ein bisschen wach, bin ich vielleicht eine Stunde wach, aber dann bin ich ganz bewusst, am Anfang habe ich mich aufgeregt und dachte, nein, jetzt kannst du schon wieder nicht schlafen. Nein, ich dachte, nein, ich muss mich nicht aufregen, bringt dir nichts. Dann gesagt, nein, dann mache ich aus dieser Not, mache ich einen Tugend und ich tue ganz bewusst beten. Und ich bete, hey Jesus, danke für alles. Und plötzlich schallt er weg, dann habe ich mir eingeschlafen. Und deswegen, wir dürfen wirklich, wirklich durch allem ein Gebet machen. Und so möchte ich euch einfach Mut machen in dieser Zeit, wo nicht einfach ist, dass wir ganz in der Wahrheit leben. Dass wir uns immer jeden Tag kleiden in Gottes Gerechtigkeit. Dass ich bereit bin zum Zeugnis, wo das Zeugnis angebracht ist. In aller Schwachheit. Wenn wir nicht reden können mit dem Traktat. Oder dass man jemanden einlädt und betet vor einem Essen. Dass wir einen ansteckenden Glauben leben dürfen. Dass unser Denken immer mehr bestimmt ist von Jesus. Dass ich ein Mensch von der Bibel bin und dass ich aus allem, wirklich aus allem ein Gebet mache. Und so können wir wieder Henoch. Er wandelte mit Gott und er war nicht mehr gesehen. Weg in der Entrückung. Wir sind beim Herrn Jesus. Vielleicht heute. Amen. Also still werden und beten. Herr Jesus, danke dafür, dass du uns so Mut machst. Mut machst, um mit dir unterwegs zu sein. Wenn wir die Welt hineinschauen, dann kann man nur verschrecken. Aber wir wollen ganz bewusst den Blick wegwenden. Auf dich blicken. Und wenn wir auf dich schauen und mit dir unterwegs sind, dann sind wir mitten in dieser dunklen Welt. So wie der Fässer, so wie in Henoch, so wie in Abraham. Sind wir das Licht und das Zeugnis. Und das möchtest du ja, dass wir das sind. Als Lichter in dieser Welt. Hilf, Herr Jesus, gib Gnade jedem Einzelnen an dem Ort, wo du uns eingestellt hast. Danke dir dafür. Amen.